Let's fucking go.
Ja. Okay, warte, warte. Er lädt gerade die Seite mit allen News. Ich muss mir noch ein Bier aufmachen.
Oh, Corviv ist am Abgehen. 19% hoch heute.
Die 19% sind ein April-Scherz.
Welcome to A-Couch, take a seat, delight. Where tech meets comfort in the soft glow light. Relax, unwind, let your mind ignite. Future's here, cozy, clear, shining bright.
Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Abend. Wir hatten heute ein bisschen Herausforderung, die Folge für euch aufzunehmen, weil wir nämlich am 1.4. um 20.35 Uhr aufnehmen und der eine oder andere hat sich heute einen April-Scherz erlaubt bei den News und da musste man heute doppelt genau hingucken, dass man da keine Fehler macht.
Ja.
Ich hab bei LinkedIn, bevor ich anfange, Fabian, sag du auch erstmal Hallo.
Ich habe ja schon Ja gesagt und jetzt auch Hallo. Also okay. KW14, vollgepackt bis zum geht nicht mehr.
Ist deswegen, wir sind beide on fire. Wir werden heute ein bisschen durchrennen, weil wir so viel miterzählen wollen. Aber ganz kurz, das will ich kurz erzählen. Ich habe bei LinkedIn auf jeden Fall zu 11 Labs einmal einen kleinen Beitrag gemacht für die, die uns bei LinkedIn folgen. Das mit Bark to Speech, also Hundebellen übersetzen, ist natürlich auch einer der April-Scherze, an dem Fall von 11 Labs.
Hey, warum das denn? Bei meiner Katze hat es funktioniert. Also wenn es bei deinem Hund nicht funktioniert,
dann vielleicht war es Text to Miau und nicht Text to
Bark. Ja, ich glaube auch. Marketing war ein bisschen schlecht.
Ich glaube auch. Okay, aber wir haben einige News und wir arbeiten die von oben nach unten ab. Das wird bombastisch heute. Wir haben unter anderem GPT-4o Image-Generierung. Da hattest du ja noch einen kleinen Nachschub letzte Woche gemacht. Das Image-Model ist wirklich geisteskrank. Das macht richtig Bock. Dazu erzählen wir gleich noch ein bisschen was. CoreWeave hatte sein IPO, also die sind jetzt an der Börse. Haben wir auch eine Menge zu erzählen. X AI übernimmt X, auch eine spannende Geschichte. Dann werde ich mich auslassen bei H&M. Da werde ich wahrscheinlich echt viel Zeit brauchen. Aber das ist mir wichtig, dass wir da mal drüber reden. Und noch viel mehr mit ChatGPT, OpenAI, Meta mit Mocha. Also es kommt einiges auf euch zu. Schnallt euch an, macht es euch bequem, holt das Popcorn raus. Let's go.
Los geht's.
Dann starten wir gleich mit GPT-4o Image-Generierung. Seit heute übrigens jetzt für alle verfügbar bei ChatGPT. Wir hatten es ja im Vorfeld nur für die Pro- und Plus-User. Dann hatten die unfassbar viele Probleme, weil es den Ultra-Hype ausgelöst hat und die sind mit den Anfragen nicht hinterhergekommen. Dann wurde das Ganze gedrosselt, dann gab es plötzlich Limits, dann wurde Sauer abgeschaltet und jetzt bin ich durch die News gerannt, als gäbe es kein Morgen. Lass uns das mal alles ein bisschen strukturieren. Also, was fällt dir noch dazu ein? Was willst du noch mit auf den Weg geben?
Ja, ich finde es unglaublich gut einfach, ne? Also, wir hatten das ja von Google schon vor ein, zwei Wochen. Und das setzt den Ganzen wirklich nochmal die Krone auf. Also es funktioniert sehr gut. Du schickst ein Bild von dir, dann sagst du irgendwie, mach das im Studio Ghibli-Stil. Das ist ja auch ein Hype, also das ist richtig viral gegangen. Das Bild ist einfach wirklich perfekt im Stil dieses Anime-Studios. Und du kannst auch sagen, mach im South Park-Stil, mach im Family Guy-Stil. Du machst immer im Futurama-Stil.
Ja,
und funktioniert wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ich bin da sehr begeistert von. Und auch das Nacheditieren der Bilder, wenn der jetzt ein Bild geschickt hat und du sagst dann, änder das und das noch, zum Beispiel, keine Ahnung, setz dir eine Hut auf, das funktioniert auch extrem gut. Also du hast da kaum Fehler. Text funktioniert sehr, sehr gut. Du weißt, wir schicken uns die ganze Zeit Comics hin und her. So auf Meme-Basis. Und es funktioniert wirklich unfassbar gut. Ich bin da sehr begeistert von. Und es scheint auch wirklich viral zu gehen. Also Sam Altman hat jetzt gepostet vor ein, zwei Tagen, wir kommen gar nicht mehr hinterher. Wir machen gerade jede Stunde 1 Million registrierte Nutzer. Er weiß selber gar nicht, wo ihm der Kopf steht. Er sagt schon die ganze Zeit, ey, wenn jemand noch zu Hause GPUs rumliegen hat, wir kaufen ab 100.000 Stück, kaufen wir alles an, meldet euch bei mir.
Klassiker, und, ich habe auch immer 100.000 GPUs im Keller.
Ja, ja, natürlich. Nein, aber er bettelt schon, also die kommen gar nicht hinterher, was die Leistung angeht. Wie du schon sagst, die haben ja Sora auch abgeschaltet. Für neue Nutzer.
Ja, voll. Auf das Battlen kommen wir gleich nochmal. Zum Thema Hype. Zum einen muss man mal sagen, es macht unheimlich viel Spaß. Einfach mal ein Bild von sich hochladen. oder auch von der Umgebung. Das hast du ja auch mitgemacht. Du hast ein Bild von dem Haus, dann ins Hausparkstyle, dann waren plötzlich die Titans aus dem Anime da. Und das war so, aber das war so geil umgesetzt. Also das macht ja wirklich richtig viel Spaß. Unfassbar. Und du hattest halt noch eine geile Idee. Also erstmal was anderes. Die Bildnachbearbeitung ist wirklich geisteskrank gut. Und was bei, also dadurch, dass das Model jetzt multimodal ist, ist es ähnlich wie bei dem Gemini Model, dass man wirklich perfekten Text auch bekommt. Also der ist nicht immer hundertprozentig, aber nahezu, und der ist wirklich richtig gut. Das heißt, jetzt kann man nicht nur die gute Funktion von ChatGPT und OpenAI nutzen, dass man seine Gedanken einfach in den Chat wirft und man kriegt quasi ein perfektes Bild, was man sich vorstellt, weil er einen die eigenen Gedanken ordnet und dann eine gute Prompt schreibt, sondern den Text, den man auch gerne haben möchte, den kriegt man auch letzten Endes ins Bild hinein. Und wenn man sich jetzt noch ganz kurz vorstellt, dass man zum Beispiel alles in den Futurama-Filter oder Family Guy oder Simpsons, was auch immer man gerne hätte, packt und man sich jetzt eine Brille vorstellt, von Ray-Ban als Beispiel, die einem in Echtzeit die Welt in Futurama oder so übersetzen würde. Wie geil wäre das denn?
Das wäre richtig geil.
Setzt du so eine Brille auf, ähnlich wie im VR-Style, aber du läufst durch die Welt, ja, und überall ist alles einfach nur eine Comic-Grafik. Das würde ich so feiern. Ich würde den ganzen Tag einfach neue Filter ausprobieren, weil das würde ultra Spaß machen.
Du hast recht, ja. Genau das hatte ich dir ja vor ein paar Tagen geschrieben. Ich habe mich schon gewundert, warum steht hier in unserem Dokument ganz groß Brille mit 5 Ausrufezeichen? Jetzt weiß ich wieder, wieso. Ja, ja, stimmt. Also sowas wird es bestimmt geben. Also ich kann mir sowieso vorstellen, es wird so viele Use Cases mit Brille geben. Es gibt ja auch noch diese Sesame. Die wollen ja auch eine Brille machen, die wo ich so begeistert war von dem Voice Mode. Könnt ihr euch gerne, packen wir auch nochmal in die Shownotes hier, weil das wirklich beeindruckend ist. Sesame.com. Und ja, also da wird so viele Use Cases geben, aber das stelle ich mir echt geil vor, so durch eine Family Guy Folge laufen oder so.
Ja. Ja, in live. Das wäre so witzig.
Ja, ja, das wäre echt.
Aber das Ganze verbraucht natürlich unheimlich viel Rechenleistung. Und deswegen haben wir einen Sam Altman, der nach GPUs bei X battelt. Also wer seine 100.000 GPUs noch im Keller liegen hat, bitte bei Sam Altman melden. Und wer sich da melden könnte, wäre CoreWeave. Und ich passe halt sehr gut zu deren IPO. Man muss halt sagen, die sind mit 40 US-Dollar pro Share, also pro Aktie, an den Markt gegangen und hatten jetzt am Ende eine Bewertung von 23 Milliarden. Ursprünglich geplant waren eigentlich mehr als 37. Also der Start nicht so richtig geil. Und bis gestern Abend, / heute Morgen, waren sie auch noch 7% unter den IPO-Preis. Also nochmal deutlich niedriger. Und dann haben wir schon hin und her überlegt, was könnte denn jetzt sein? Aber das scheint so ein bisschen der April-Schätz in die Ecke gekommen zu sein, weil die, wir haben jetzt gerade nochmal geguckt, bevor wir die Folge aufnehmen, und die sind halt einfach 20% im Plus.
Ja.
Also richtig durch die Decke gegangen, nachdem die ja jetzt doch so tief waren.
Also die sind jetzt bei 44 Dollar, also 10% auf den IPO-Preis drauf quasi. Die waren auch direkt nachdem die online gegangen sind, also direkt nach IPO, sind die auch 7-8% eingebrochen. Das war ja Freitag der IPO und dann sind die bis Ende des Tages wieder auf 40 Dollar, exakt auf 40 Dollar, als wäre es geplant gewesen, gelaufen. Also so, dass die exakt den IPO-Preis am Ende des ersten IPO-Tages hatten. Und dann war ja das Wochenende. Ich kann mir das vielleicht erklären. Ja, gestern ist es 7% eingebrochen. Und ja, jetzt das starke Comeback. Ich frage mich gerade ein bisschen, wieso, ob es daran liegt, dass Sam Altman nach GPUs battelt auf X, ob das so einen hohen Impact hat. Oder warum das jetzt so ist, weil ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass Trump wegen den Zöllen irgendwas geändert hat. Der Rest des Aktienmarkts ist auch recht ruhig, also leicht im Minus, so wie gerade immer. Und ja, ist mir vielleicht ein bisschen ein Rätsel, aber klar, die Aktie ist jetzt sehr volatil noch, weil das ist der meist erwartetste Börsengang des Jahres. Es gibt ja aktuell auch sehr, sehr wenig im Tech-Bereich und allgemein auch. Und ja, da wird wahrscheinlich jetzt auch viel wild rumgetradet sein mit Zertifikaten oder so. Vielleicht kann man das so erklären.
jetzt muss man aber auch mal sagen, mit rund 25 Milliarden Bewertung auch jetzt gar nicht mal so schlecht. Und ich glaube, dass sie nach wie vor auch gut platziert sind. Wir hatten uns ja zwischendurch mal kurz irgendwie so gedacht, jetzt nicht so ein guter Start, jetzt im Minus, deutlich schlechter als Erwartungen, ob das irgendwie ein kalter AI-Winter wird oder ein Hype-Abriss oder ähnliches. Wobei wir da beide auch recht schnell gesagt haben, wer jetzt noch glaubt, dass AI ein Hype ist, der hat halt einfach Pech gehabt. Also wir sind weit über den Hype hinaus. Ich würde mal sagen, so der Hype unter den Nerds war so 2016 wahrscheinlich. Das wäre so mit AlphaGo, mit AlphaZero, die Schach gespielt hat und besser war als Menschen und Co. Also das wäre wahrscheinlich so der Hype gewesen mit dann eine Veröffentlichung.
Ja, aber das war dann OpenAI. Der sehr nerdige Hype.
Also ja, der nerdige Hype, meinte ich ja. Und dann kam es aber ja mit OpenAI/ChatGPT, als die App veröffentlicht wurde. Das war dann nochmal so eine richtige Hype-Phase. Aber ich glaube, wir sind lange über den Hype hinaus.
Ja, ich sehe das ein bisschen differenzierter fast schon. Also erstmal, ich glaube, dass CoreWeave am Ende nur für 23 Milliarden an die Börse gegangen ist und nicht für, wie ursprünglich geplant, 37 Milliarden, hat nicht viel mit CoreWeave zu tun, sondern hat einfach damit was zu tun, dass der ganze Markt um ein Drittel eingebrochen ist. Das siehst du ja ganz klar. Also die haben wahrscheinlich, ich glaube, diese 37 Milliarden, da wurde im Januar oder so von geredet, wo Trump gerade ins Amt gekommen ist. Seitdem ist wirklich der ganze Tech-Markt ein Drittel eingebrochen. Also ja, so kannst du das schon sehr, sehr gut erklären. Und es ist ja dann auch schlau zu sagen, wir gehen lieber mit 23 Milliarden. Ich meine, für die Banken ist das schlau, ne? Weil die kaufen ja am Ende, die Banken finanzieren das, die kaufen CoreWeave die Shares ab und die sagen natürlich dann nicht, wir gehen jetzt mit 37 Milliarden ran und verlieren dann ein Drittel unseres Vermögens innerhalb von einem Tag. Also deswegen wurden die wahrscheinlich so bepreist, trotz es ja noch die guten News mit OpenAI gab vor ein paar Wochen. Aber die haben ja jetzt, scheint ja doch ein bisschen noch hochzugehen. Mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Was AI-Hype angeht, ja. Ich glaube, den ersten Hype gab es halt 2023. Das war das Jahr, wo dann ChatGPT wirklich langsam Mass-Adoption bekommen hat. Dezember 2022 wurde es ja released. Gefühlt letztes Jahr ist es im Mainstream so ein bisschen abgeflacht und gerade kommt es durch diesen Image-Trend und auch ein bisschen durch DeepSeek. Man kann schon sagen, durch die ganze Konkurrenz, auch weil Google das jetzt immer mehr implementiert, wieder zurück. Aber anders als du, denke ich schon, dass es sehr, sehr gut möglich ist, dass die Blase nochmal platzen wird. Also nicht so wie eine Kryptoblase, dass da nichts Fundamentales übrig bleibt. Das denke ich nicht. Aber wie beim Internet. Wir hatten beim Internet auch das Platzen der Blase in Dotcom-Crash. Und sowas kann ich mir bei AI auch vorstellen.
Ja, verstehe mich nicht falsch. Was ich mit dem Hype meinte, ist weniger Börse, Finanzen, sondern AI an sich. Und das ist ja ähnlich wie das Internet. Ja, wir hatten eine Blase, die geplatzt ist, aber das Internet, ja, ist schwierige Kombination. Aber das Internet ist ja immer noch da und es ist ja auch nicht mehr wegzudenken.
AI ist nicht mehr wegzudenken.
Richtig, das meinte ich damit. Also, wer jetzt noch glaubt, dass AI verschwindet, der lebt auf dem Mond. Oder vielleicht jetzt nicht, eher unter der Erde, klingt auch falsch. Ist auch egal, streichen wir das. Auf jeden Fall ist AI nicht mehr wegzudenken. Es werden immer mehr Use Cases geben, es wird mehr AI-Agent geben, es wird mehr Robotik mit AI geben. Wir werden bald überall AI, alles wird mit künstlicher Intelligenz bald sein. In Klammern, das heißt nicht, dass wir so riesige Player weiterhin am Markt haben. Ja. Vor allem, solange China so aggressiv Open-Source-Models auf den Markt wirft, könnte ich mir auch vorstellen, wird das irgendwann mal einen der großen Player im Westen in die Knie zwingen.
Ich glaube, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass nicht alle der, wie viele große haben wir jetzt? Ich würde sagen vier. Wir haben Google, wir haben OpenAI, wir haben xAI und wir haben Anthropic. Und
Mistral.
Das sind die vier relevanten. Das andere ist so ein bisschen europäisches Rumgespiele. Und also ich denke nicht, dass alle vier da auf Dauer überlegen werden. Es wird bestimmt Opfer geben. Das hattest du ja beim Internet auch. Aber dass AI für immer ein Thema bleiben wird, dass AI früher oder später einen riesigen Impact haben wird, noch viel größer, als wir es uns heute vorstellen, da bin ich genau bei dir. Und das wird sich nicht ändern. Was sich ändern wird, ist, eigentlich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, was sich ändern wird,
Ich hatte so eine schöne Überleitung in meinem.
Ja, ich wollte die Überleitung machen.
Ja, und du hast sie gleich verkackt.
Dann mach die doch. Mach doch.
Ich weiß sie jetzt nicht mehr. Was hattest du erzählt? Du warst irgendwie, AI ist nicht mehr wegzudenken. Ach so, genau. AI ist nicht mehr wegzudenken. Und da hat Elon Musk einen richtig smarten Move gemacht, weil er gedacht hat, ey, wenn AI nicht mehr wegzudenken ist, dann sichere ich meine Social-Media-Plattform X, indem ich einfach sie mit XAI kaufe. Und er hat sich quasi einfach mal gedacht, er wirft seine beiden Unternehmen zusammen.
Ja, genau, das hat er gemacht, also quasi den Müll mit den Kronjuwelen zusammengemischt und gehofft, dass es niemand merkt. Also, jetzt ein bisschen polemisch gesagt.
Ja, ganz kleines bisschen.
Ja, also XAI hat X übernommen. Gibt eine neue Firma, die heißt die XAI Holding Group. Und Präsident der Firma ist, ja, ihr habt es richtig erraten, Sarah Wagenknecht. Nein, Elon Musk. Und natürlich Elon Musk. Und ja, also XAI wird laut dieser neuen Neubewertung wohl auf 80 Milliarden bewertet, laut Elon Musk. Und hat X gekauft für 33 Milliarden USD-Bewertung. Natürlich alles in Aktien. Das quasi ist ein Merger, kein wirklicher Kauf. Nur X wurde halt jetzt in die XAI Holding Group integriert und ist jetzt quasi ein Unternehmen. 33 Milliarden, man könnte jetzt sagen, ja, das sind ja 11 Milliarden weniger als Elon Musk noch vor ein paar Wochen seinen Investoren abgenommen hat bei X. Das ist nämlich auch ein cooles Detail, Alex. Vor ein paar Wochen gab es noch mal eine X-Runde. Da hat er für 44 Milliarden noch Geld eingesammelt. Und jetzt verscherbelt er das Ding auf 33 Milliarden Basis, was für die Investoren ja relevant ist. Weil die werden ja jetzt mit den neuen XAI Holding Group Shares beteiligt. Ja. Und kriegen jetzt weniger Shares, als ihnen eigentlich zustehen würde, theoretisch. Anyway, trotzdem, die Bewertung ist eigentlich sehr hoch, weil ja, Anfang des Jahres gab es schon ein paar Investoren, die versucht haben, ihre X-Shares loszuwerden und teilweise mit 70-75% Rabatt auf die ursprüngliche 44 Milliarden Bewertung. Also er bewertet sein Unternehmen schon ganz gut. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Ich habe zu dir gesagt, das ist schlau, weil erstens, er verliert sein Gesicht nicht. Er muss jetzt nicht sagen, ey, ich habe Kacke gebaut, ich habe X gekauft. Und also nochmal, ich habe Kacke wirtschaftlich gebaut. Ich glaube, was Macht und so angeht, war das ein sehr, sehr schlauer Move jetzt in der Retroperspektive. Aber er kann jetzt sagen, ja, also X ist jetzt, hat 11 Milliarden verloren, nur die Trainingsdaten, die können wir bei XAI jetzt mit reinfließen lassen. Er muss sich nicht eingestehen, irgendwie, keine Ahnung, 70% des Wertes verloren zu haben. Und jeder, der jetzt in XAI investieren will, der muss ja X mitfinanzieren. Er hat also das Fortleben von X ja auch noch gesichert, von einer Firma, die eigentlich defizitär ist. Von daher könnte man sagen, schon schlau. Ich glaube, aber du hast da ein bisschen eine andere Meinung.
Ja, ganz, ganz fundamental anders. Jetzt ist halt die Frage am Ende, was wird wirklich passieren? Elon Musk folgen ja viele Menschen relativ blind und wollen, ich sag mal so ein bisschen von seiner Machtbasis, die er sich aufgebaut hat, partizipieren. Das heißt, viele, die, glaube ich, jetzt bei Elon Musk mit ins Boot springen, springen nicht nur wegen des Geldes rein, sondern haben vor allem auch gegebenenfalls andere Interessen. Jetzt ist es aber so, dass man, also XAI ist gut mit Grok. Das ist ein kein schlechter AI. Ja, die haben eine gute Struktur aufgebaut und ich glaube, dass die auch perspektivisch Chancen haben, am Markt zu bleiben. Strategisch gesehen, das mit X zusammenzulegen, ist gar nicht so blöd, weil die hatten das X-Abo ja im Vorfeld eh schon mit XAI kombiniert, um Grok zu nutzen. Das heißt, es ist auch gar nicht so blöd gewesen aus der Perspektive. Jetzt gibt's aber auch ganz viele andere Investoren, die halt sagen, nee, Mann, von Elon Musk halte ich die Finger. Da will ich mein Geld nicht verbrennen, ich will vorsichtig sein und passe ein bisschen auf. Und die folgen jetzt letzten Endes Elon Musk nicht mehr. Und vielleicht gab es jetzt welche, die gesagt haben, ey, XAI finde ich spannend, ich finde Grok gut, ich will in XAI investieren. Und jetzt ist XAI quasi mit X zusammen, also das Social Media Plattform, wieder mit Musk auch sehr im Vordergrund, vor allem, dass er sich auch Präsident nennt in dieser Holding, vielleicht ein Anzeichen, dass viele halt sagen, nee, dann gehe ich halt doch lieber in ein anderes Unternehmen und ich investiere in Google, in OpenAI, in Anthropic, in Mistral, was auch immer, aber vielleicht investieren sie dann letzten Endes doch in ein anderes Unternehmen, weil denen das Spiel mit dem Feuer zu heiß wird. Das heißt, es gibt beide Varianten. Es ist jetzt entweder ein genialer 4D-Schachmove von Elon Musk oder er schießt sich gerade ins Knie, weil er Investoren verlieren könnte in doppelter Absicht, weil er bei X jetzt mit der, er sammelt nochmal 44 Milliarden ein und verkauft dann für 33 Milliarden Bewertungen letzten Endes X an seine eigene Firma, auch die Investoren, die er hatte im Vorfeld, nochmal richtig betrogen hat, wenn man ehrlich ist.
Ja, das ist ein Move, den kann sich, also da sind wir uns ehrlich, den kann sich eigentlich niemand anderes erlauben.
Der wäre unten durch. Genau, und ich glaube, das weißt du, das schreckt in Gesamtheit Investoren, glaube ich, schon ab.
Ich glaube, Elon Musk hat gerade so viel Macht wie kaum ein anderer Mensch auf der Welt. Und an dieser Macht wollen natürlich alle partizipieren. Und er hat ja auch schon bewiesen, dass er ein Nein eigentlich nicht akzeptiert. Es gab ja auch die Berichte, dass X als Plattform Anwälte geschickt hat zu Werbekunden, die nicht mehr auf X werben und Druck ausgeübt haben, dass es Sanktionen geben würde gegen die Firmen. Das war ein Agenturnetwork, wenn die nicht weiter bei X werben. Und da wurde offensichtlich damit gedroht, dass die US-Regierung ja dann mal sich die Geschäfte ein bisschen genauer angucken könnte von diesen Unternehmen, die nicht mehr bei X werben.
Ja, und das sieht man jetzt ja auch als Beispiel mit Tesla, jetzt ein ganz kurzer Abstecher. Aber das Randalieren oder Beschädigen von Tesla-Autos wird jetzt ja, glaube ich, auch, also jetzt gefährliches Halbwissen, da gab es heute nochmal News, aber das wird, meine ich, mit Gefängnisstrafe in Schrägstrich fast schon mit Terrorismus gleichgesetzt in den Staaten und wird halt ziemlich hart sanktioniert, also deutlich härter als das Beschädigen eines, keine Ahnung, Toyota Corolla. Das heißt, wir haben da quasi eine Bevorzugung eines Unternehmens, ja. Und das hat Trump ja auch deutlich gemacht, dass Tesla einen anderen Stellenwert hat für die Nation, also so wird es ja begründet, als es ansonsten der Fall ist, ne? Also als es jetzt mit anderen Automarken ist. Und er wird, also die Macht ja schon genutzt.
Ja, er hat ja vor ein paar Wochen erst eine große Werbeveranstaltung gemacht vorm Weißen Haus, wo er ganz stolz auf Teslas war. Vor 3 Jahren hat er noch geschrieben, diese elektrische Kackkarren.
Ja.
Aber also mein Take ist einfach, solange jetzt die Trump-Regierung an der Macht ist und wer weiß, wie lange das sein wird, hat Elon Musk da nichts zu befürchten und er wird immer Geld kriegen von allen und ich glaube auch so viel er will und zu jeder Bewertung, die er möchte. Weil, ganz ehrlich, vor ein paar Wochen haben Leute auf 44 Milliarden Bewertung auf X investiert, trotz die Banken versucht haben, die Anteile zu verscherben mit Discounts und Investoren das versucht haben mit über 70% Discount. Ja, und trotzdem haben irgendwelche Investoren 44 Milliarden da reingebuttert. Nicht, weil die sagen, das ist ein gutes Investment, die haben das natürlich auch mitbekommen, sondern weil die sagen, so können wir uns ein bisschen Macht kaufen oder wir haben Angst, wenn wir das nicht machen, dass wir dann Repressalien bekommen.
Ja, und, die Frage ist, wie lange das aufrechterhalten bleibt. Ich bin bei dir. Wir haben beide Varianten. Wir haben entweder genialer 4D-Schachmove oder wir haben Schuss ins Knie. Das sind so eigentlich die beiden Perspektiven, die Elon damit für XAI zumindest in den Raum gestellt hat.
Ich glaube, also, kurzfristig wird meine Variante stimmen und er kann so auch sein Gesicht wahren. Wie das jetzt in 5 bis 10 Jahren aussieht, das muss man dann gucken. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt Investor bist, du bist in eine AI-Company, die Foundation Models macht, investieren, du hast auch nicht viel andere Auswahl. Du kannst OpenAI, was sehr, sehr überbewertet vielleicht ist, wenn man es so sieht, dann hast du noch Anthropic und dann hast du eigentlich auch nur noch XAI. Also dann ist dir vielleicht auch egal, wenn du ein X mitfinanzierst.
Ja, könnte gut sein. Ich bin gespannt. Ich weiß es nicht.
Die Flut hebt alle Boote.
Okay, ja. Wo du gerade gesagt hast, also ein Blick mal in die Zukunft und wer weiß, was die Zukunft zeigen wird. Was wir schon mal sagen können, in Zukunft wird H&M häufiger immer dieselben Models nehmen, also die Personen, nicht AI-Models, sondern die Personen, die sozusagen für die Kleidung Modell stehen, ja, weil sie nämlich gerade daran arbeiten, Partnerschaften mit den Models zu bekommen, um an deren, ich sag mal, äußere, an deren Aussehen sozusagen die Rechte zu erwerben und digitale Kopien von ihnen anzufertigen und diese dann zu nutzen, um halt die Kleidung zu präsentieren und letzten Endes ja, Werbung zu machen für die Kleidung. Da gibt es derzeit Deals, die ausgehandelt werden und ich finde die Idee smart auf ganz vielen Ebenen, weil man zum einen jetzt einfach dann dauerhaft die gleichen Gesichter eigentlich bewerben kann, weil du immer die gleichen Models hast und Es ist jetzt aber nicht so, als wenn die Models darunter leiden, sondern sie sollen wohl das normale Honorar bekommen, wie sonst halt auch. Aber H&M profitiert natürlich trotzdem, weil sie müssen kein Studio mieten, sie brauchen keinen Fotografen, sie brauchen keinen für die Maske. Also die haben halt dieses ganze Drumherum, was H&M ja mitfinanziert hat, können die quasi von der Kostenliste streichen und sie haben in Anführungsstrichen nur noch die Honorare für die Models.
Und vor allem können die den Faktor Zeit von der Liste streichen.
Ja, und die können halt auch alles anpassen.
Übertrieben Entscheidende. Du kannst ja viel schneller dann Produkte launchen, wenn du diesen ganzen Overhead nicht hast. Also, ja, ich glaube, das kann am Ende Win-Win sein. Ich habe vor anderthalb Jahren mal eine Doku geguckt, dass Hollywood auch schon länger jetzt sowas probiert mit AI, trotz sie ja immer rumheulen. Hollywood ist ja einer der größten Mimimi-Rumheulsusen, was AI angeht. Wir haben ja alle Angst vor Sora. Aber die versuchen das ja auch. Die wollen auch Verträge mit Schauspielern machen, um dann bis in alle Ewigkeiten deren Gesichter zu benutzen in Filmen. H&M scheint hier eine sehr faire Lösung anzugehen und ich denke, das ist auch die Zukunft. Und am Ende kann es auch Win-Win für alle sein. Wenn das ist ja am Ende ist es wie so ein Buch. Du machst einmal eine Arbeit und das wird für immer weiterverwendet und du kriegst für immer Tantiemen.
Ja. Und ich finde es auch gut, am Ende des Tages war das eine Riesendiskussion und das hat mich so ein bisschen genervt, weil es dann nämlich wieder hieß, die Jobs, die wegfallen und die Menschen, die jetzt kein Geld bekommen, das ist ähnlich wie diese Müllermilch-Geschichte, die mich letzte Woche auch, ich würde schon fast sagen, aufgeregt hat, weil ich das so kurzsichtig finde. Und ich verstehe den Gedanken aus heutiger Perspektive. Was mich bei H&M so besonders sauer gemacht hat, und da gab es dann noch eine andere Geschichte, die bei LinkedIn zumindest war dieser Ruf nach Kontrolle, nach Politik, nach Verbote. Und da denke ich, das ist so kleingeistig, das ist so rückschrittlich und das ist halt so naiv auch einfach. Ja. Die Welt wandelt sich und die hat sich auch in den letzten Jahren immer gewandelt. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar Berufe ausgesucht, die wir in den letzten 100 Jahren verloren haben, wo die Menschen einen Beruf ausgeübt haben, den es jetzt einfach nicht mehr gibt, weil die Technik sie abgelöst hat. Und da gab es auch keine Politik und auch keinen Ruf danach, dass man die Leute irgendwie sichert, irgendwie ein Grundeinkommen macht oder ähnliches. Nein, also ich sage es jetzt mal sehr flapsicher, schult euch sonst bitte um. Das hatten wir auch schon mal, lebenslanges Lernen. Das gehört einfach dazu. Wir werden einen Wandel in den Jobs haben und es ist halt wichtig, dass man mit der Zeit geht, sonst geht man mit der Zeit. Das ist ein blöder Spruch, aber da ist vieles dran. Und ich nenne jetzt hier einfach mal ein paar Beispiele. Ja? Wir hatten bis 1940, hatten wir Menschen, die hatten den Jobtitel Weckrufer. Und die sind dann von Haus zu Haus gegangen und haben an die Fensterscheiben geklopft, um Menschen zu wecken. Haben wir jetzt nicht mehr, ist halt überflüssig, weil wir haben Wecker. So, das ist doch für alle ein Gewinn. Ja, jetzt fehlt halt der Beruf Weckrufer, aber ich kann selber entscheiden, wann ich aufstehe, kann das spontan entscheiden. Ich habe halt einfach meinen Wecker, den ich stelle. Oder Telefonvermittlerin. Ja, wir hatten bis 1970 hatten wir Menschen, die saßen quasi an einer Schaltzentrale und haben halt Telefone miteinander verbunden, dass man mit jemandem reden konnte. Das ist auch kein Job, den man gehalten hat, weil man gesagt hat, der ist ganz, ganz wichtig. So, nee, wir haben jetzt, ist es abgelöst. Wir können jetzt alle automatisch telefonieren, mit wem ich will, wann ich will. Ich rufe halt einfach an. Und diesen Wandel würde ich doch nicht, also der soll doch nicht weggehen, sondern wir werden in die Zukunft gehen und wir werden noch mehr Wandel erleben, der halt aber auch besser wird. Nehmen wir den Dampflokheizer. 1977 ist die letzte planmäßige Dampflokfahrt in Deutschland gewesen. Und da gab es früher jemanden, der da vorne halt saß und der hat halt die ganze Zeit Kohle in die Dampflok geschmissen, damit die überhaupt fahren kann. Das ist doch auch kein Job, den man gerne macht. So die Welt wandelt sich. Aber das ist ein Wandel, der für uns alle doch gut ist. Man muss sich dem Wandel einfach nur öffnen. Und ich würde mich halt sehr freuen, wenn man nicht als erstes hingeht und sagt, ich brauche jetzt die Politik, ich brauche jetzt jemanden, der das verbietet, ich brauche jemanden, der auf mich aufpasst. So, nee, wir sind alle 3x6 Jahre alt, jeder ist für sich selber verantwortlich, jeder ist vielleicht von mir aus noch für seine Familie verantwortlich, aber hört bitte, also wahrscheinlich trifft es keinen von denen, die zuhören, ja, aber ich sage es jetzt mal einfach so in den Raum hinein, hört bitte damit auf, die Politik anzuflehen, irgendwelche Regulierungen, Verbote oder Gesetze zu erlassen, nur damit irgendein Job, den man jetzt nicht mehr braucht, in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren irgendwie gesichert wird. Wir müssen davon weg, wandelt euch.
Wird, also kann ich nur sagen, 100% Übereinstimmung. Wo wären wir heute technologisch, wo wir, wären wir heute als Gesellschaft, wenn wir immer, wenn jemand rumgeheult hätte, weil sein Job verloren geht, Fortschritt aufgehalten hätten.
Also dann von würden daher, wir jetzt noch mit der Kutsche fahren. Gibt es ja auch nicht mehr den Kutscher. So, aber das ist ja genau der Punkt. Also du hast vollkommen recht so. Deswegen freut mich, dass du zustimmst, weil sonst wäre das jetzt eine lange Diskussion. Aber wir würden halt noch mit der Kutsche durch die Gegend fahren und nicht morgens ins Auto einsteigen oder aufs Fahrrad, weil wir würden ja dem Kutscher den Job wegnehmen.
Ja. Nein, ist komplett realitätsfern, dieses Denken. Ich frage mich, ob es das früher auch schon gab oder ob man heute einfach denkt, wir sind alle so besonders und so wichtig, wir sind alle unglaublich wichtig, deswegen mein Job darf jetzt nicht weggenommen werden. Aber ja, kann man, ich glaube, gibt es nicht viel Historisches zu, ob es damals auch schon solche Widerstände gab. Das ist ja tatsächlich wirklich ein relevantes Problem. Wir haben da, wie heißt es, Waymo heißen die, ne? Die autonome Taxis. Ja. Wir haben da privat vor ein, zwei Wochen drüber geredet, dass in San Francisco, da fahren ja überall Waymo-Taxis her rum, autonome Taxis, und die werden angegriffen. Also da treten Leute wirklich gegen die Fensterscheiben oder gegen die Türen oder schmeißen sich davor, damit das Auto ausweichen muss und so. Die drangsalieren quasi die autonomen Autos, während da Menschen drin sitzen, was ja auch gefährlich ist. Man provoziert da bewusst Unfälle, damit man dann wahrscheinlich die Schlagzeile haben kann, dass ein Waymo autonomes Fahrzeug einen Autounfall gehabt hat, damit man dann vielleicht doch seinen scheiß Taxifahrerberuf behalten kann. Also das ist jetzt nichts, was ich mir irgendwie ausdenke. Es gibt dazu auch viele Newsartikel, aber das hat auch unter anderem ein Researcher von OpenAI auf Twitter beschrieben, dass er ständig, mittlerweile fast bei jeder Waymo-Fahrt, dieses Problem hat und dass er denkt, dass es bald sicherer ist, mit einem Uber zu fahren, als mit einem Waymo, weil du da dieses Problem einfach nicht hast.
Ja, das ist ja genau das, was man provozieren will.
Total traurig. Ja, das ist traurig.
Ja, genau, weil du willst ja zum einen Waymo Kosten verursachen und die damit vom Markt drängen, aber du willst vor allem den psychologischen Effekt aufbauen, dass die Menschen, die sich dafür öffnen und damit durch die Gegend fahren, dass die Angst haben, damit durch die Gegend zu fahren, weil du nicht weißt, ob sich irgendjemand wieder davor wirft. Und da muss man übrigens auch mal sagen, jetzt könnte man wieder sagen, die Taxifahrer tun einem leid. Und das verstehe ich auch. Ja, also es ist initial den Gedanken zu sagen, das ist schlecht, da verliert jemand seinen Job, das kann ich nachvollziehen. Jetzt muss man aber mal sagen, gerade bei den Waymo-Taxis, da gibt es so viele Aufnahmen auch im Internet, die man sich überall angucken kann, keine Ahnung, öffnet von mir aus YouTube, die so unfassbar smart und vorausschauend reagiert haben, das hätten Menschen nicht hinbekommen. Und da sind Unfälle bei, die verhindert wurden, also ne, beinahe Unfälle. Ich weiß nicht, du erinnerst dich vielleicht an den mit seinem E-Roller, der anstatt auf den Gehweg zu fahren, nach links auf die Straße umgekippt ist. Und der hat im Vorfeld schon die Geschwindigkeit reduziert, weil der dachte, das mit dem Roller könnte schief gehen, ist schief gegangen und dann konnte der tiefenentspannt ausweichen. Und wahrscheinlich wäre jeder Fünfte da draußen über den Rollerfahrer drüber gefahren, der mit seinem E-Roller da auf die Straße gefallen ist, weil ja die meisten sogar nebenbei noch am Handy sind. Und jetzt muss man ja auch mal sagen, wenn man mit Waymo durch die Gegend fährt, du kannst ja dann auch von mir aus nebenbei arbeiten, ein Buch lesen, nimm deine Switch mit, keine Ahnung, worauf du Lust hast, aber wir müssen uns dafür öffnen, dass sich die Mobilität oder generell auch Berufe wandeln werden.
Ja, also um es polemisch auszudrücken, was ist wichtiger, dass du dich jetzt mal einmal umbildest, was dir am Ende auch wirklich helfen kann, oder Menschenleben zu retten, ne? Also entscheidet euch mal. Weil es ist wirklich, also Waymo ist viel sicherer da, wo die aktuell eingesetzt werden, unter bestimmten Bedingungen, als wenn ein menschlicher Fahrer dieses Fahrzeug fährt. Und du rettest damit Menschenleben.
Ja, weil weniger Unfälle passieren. Ja. Es ist ja auch perspektivisch geplant, wir schweifen völlig ab, aber ganz kurz, es ist ja auch perspektivisch geplant, dass Autos miteinander vernetzt, also gerade autonom fahrende Autos miteinander vernetzt sind. Das heißt, die wissen ja auch, welches Auto kommt von wo, wer steht gerade wie schnell kann ich fahren, weil die nächste Ampel ist rot oder was auch immer, und das reduziert den Spritverbrauch, das reduziert irgendwelche Abnutzungserscheinungen von Reifen, von Bremsen, das reduziert Unfälle, weil alles miteinander kommuniziert. Ja, ich glaube, Gottes Auge oder so soll diese Software heißen, die dafür ja gerade gebaut wird oder die es ja auch schon gibt, die auch schon eingesetzt wird. Also wir werden sichere und trotzdem noch individuellere Mobilität erleben.
Ja, Das wird eine sehr schöne Zukunft, wenn wir uns alle darauf einlassen.
Wenn man sich darauf einlässt, wird das eine wirklich gute Zukunft. Und ja. Wer sich auch auf eine gute Zukunft eingelassen hat, war ChatGPT, weil deren, wie spricht man aus, Revenue,
genau, der ja. Umsatz auf Deutsch.
Also, ja, stimmt, wir können auch einfach auf Deutsch reden. Also deren Umsatz ist halt in den letzten 3 Monaten halt einfach mal um 25% gestiegen. Und die hatten schon keinen schlechten Umsatz, muss man vielleicht mal dazu sagen. Also das ist halt wirklich nochmal ein richtig krasser Anstieg.
Genau, wie The Information berichtet, macht ChatGPT, es geht nur um ChatGPT, nicht um ganz OpenAI, nur ChatGPT macht einen Umsatz von 415 Millionen pro Monat aktuell. Ja. Das sind eine Runrate auf ein Jahr, 5 Milliarden im Jahr. Letztes Jahr war es so, dass die 4 Milliarden gemacht haben. Das heißt, nochmal um gut 25% gestiegen. Und die Anzahl der Nutzer, der zahlenden Nutzer, der Paid-Nutzer ist auch nochmal gestiegen von 15,5 Millionen auf knapp 20 Millionen. Das ist eine Steigerung von knapp 29%. Das heißt, ChatGPT hat noch richtiges Wachstum in der ersten Hälfte dieses Jahres, im ersten Quartal. Und ich frage mich, also Alex, woher kommt es? Weil Google wird immer besser. Dann hast du Softwareentwickler, gehen ganz viel nach Cursor. Die wandern von ChatGPT ab und dann hast du noch DeepSeek. Also wo kommen die ganzen Leute her?
Ich glaube ehrlicherweise, die kommen vor allem aus dem Casual-Bereich, aus dem Normie-Bereich sozusagen. Ich glaube, dass da DeepSeek übrigens keine große Rolle spielt. DeepSeek ist zwar immer so ein Hype und viele freuen sich immer über DeepSeek. Also da gibt es immer viel Interesse. Alles, was mit DeepSeek zu tun hat, klickt sich gut, liest sich gut. Alle finden es toll. Ich kenne keinen, der DeepSeek wirklich nutzt.
Ich glaube, die Leute haben das ausprobiert. Dann haben die gesehen, dass jede zweite Anfrage abgelehnt wird, weil das Server überlastet war. Und dann haben sie es sein gelassen.
Genau, und deswegen glaube ich, dass viele von den Casual-Nutzern vor allem bei ChatGPT auch hängen bleiben. Vielleicht gibt es so ein paar aus den, ich sag mal, professionellen Bereich, die sich viel mit AI auseinandersetzen, die halt abwandern. Gerade weil das GPT-Model 4.5 auch wirklich eine riesige Enttäuschung war. Es ändert, oder ich glaube, der Mehrumsatz entsteht vor allem dadurch, dass wir nach und nach mehr Aufmerksamkeit wieder für AI bekommen und das Interesse an künstlicher Intelligenz sozusagen steigt. Und die Nutzer gehen dann jetzt halt hin und suchen sich irgendein Model. Und da ist nach wie vor, wenn du ein multimodales Model haben möchtest, wenn du das nur ab und zu nutzt, was alles abbildet, ist und bleibt ChatGPT eigentlich top-notch.
Ja.
Auch wenn einzelne Models, wir kommen nachher noch auf Google, einzelne Models deutlich besser performen mittlerweile, aber das gesamte Paket nutzerfreundlich, anwenderfreundlich findest du eigentlich bei ChatGPT, also mit OpenAI.
Nutzt du jeden Tag Google oder nutzt du den ganzen Tag ChatGPT? Also ich nutze für alles, was nicht Programming gerade ist, nutze ich ChatGPT. Und
ich auch.
Ich glaube, es bleibt auch so. Es ist halt mit Abstand auch einfach die beste App.
Ist so. Also alles, was mit Programmieren zu tun hat, mache ich meistens überwiegend, also dadurch, dass ich auch viel jetzt mit Cursor nutze, bei Anthropic mit Claude. Ich nutze jetzt auch immer mal wieder Claude 3.7 mit dem Thinking Model. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich macht den Satz kaputt, ich finde es nicht schlecht.
So, ich finde es nicht gut.
Ist es in Ordnung? Andere Anforderungen vielleicht. Aber für alles andere, für alles tägliche, kurz mal was wissen, kurz mal fragen, Voice Mode, Bilder generieren und sonst irgendwas, nutze ich alles ChatGPT. Ich nutze Google gar nicht, außer jetzt, ich habe jetzt mal das neue Model.
Willst du nutzen?
Genau, werde ich nutzen und habe ich jetzt auch schon mal genutzt. Das finde ich halt, also das ist stark, da gehst du nachher nochmal stärker drauf ein. Ja. Ich habe das jetzt nicht so viel testen können. Aber ja, das ist und bleibt, also ChatGPT ist und bleibt bei mir ein fester Tagesbestandteil. Und anders als andere Apps, die ich nicht täglich nutze. Anthropic zum Beispiel nutze ich gerne, wenn ich mal so Kreatives habe oder ich sag mal so ein bisschen überspitzt philosophische Fragen habe. Dann nutze ich lieber Anthropic, finde ich viel besser, weil das LLM deutlich stärker ist in diesen Bereichen. Aber alles andere ist und bleibt ChatGPT top-notch.
Also bei Cursor nutzt du halt auch die ganze Zeit im Vorbeck, muss man auch sagen. Was, glaube ich, nicht unbedingt daran liegt, dass das Model dafür besonders gut ist, sondern dadurch, dass die sehr früh MCP-Support hatten und dass Cursor höchstwahrscheinlich einen Custom-Deal mit Vorbeck hat. Und dadurch funktioniert das einfach sehr, sehr gut. Aber vielleicht ändert sich das jetzt auch durch das neue Google Model, was die auch frühzeitig da implementiert haben, da später nochmal zu. Aber ja, ich muss sagen, ich war von Cloud 3.7, war ich wirklich sehr enttäuscht. Ich finde, es ist in keinem Bereich besser als 3.5 Sonnet. Ich habe noch keinen gefunden. Das Thinking-Modul ist auch basierend darauf, was auf den LLM möglich gewesen wäre, eher enttäuschend. Also ich finde, Anthropic verliert gerade wieder ein bisschen. Ja. Aber ja, wie gesagt, für ChatGPT läuft sehr gut. Ich verstehe auch, wieso. Die App ist wirklich top und man nutzt die einfach gerne. Und ich frage mich, wenn wir jetzt von 3 Monaten sprechen, ja, der Information-Artikel, der ist leider nicht so detailliert darauf eingegangen. Ist das wirklich tagesaktuell, dass wir jetzt von dem Zeitraum von Januar bis inklusive März, inklusive gestern noch sprechen? Dann kann es nämlich sein auch, dass der Hype mit Ghibli, dass der alleine schon einen riesen Umsatzboost gemacht hat in den letzten Tagen, in der letzten Woche. Ja. Wenn das damit drin ist. So genau können wir das leider noch nicht sagen. Vielleicht können wir das bis nächste Woche in Erfahrung bringen.
Mit Sicherheit. Was mir jetzt vielleicht nochmal ganz kurz wichtig ist, weil man hört immer große Zahlen und dann denken Menschen immer ganz schnell, oh wow, das ist aber eine Menge Umsatz. Also, und verwechseln Umsatz mit Gewinn. Also, da steht jetzt zwar 415 Millionen Umsatz pro Monat, aber das ist nicht der Gewinn. Also, es ist jetzt nicht so, als wenn die so ultra viel Geld machen. Also, weiß ich gar nicht, ich habe keine Ahnung.
Gibt keinen Gewinn. Gewinn ist. Gibt es nicht, weil die verlieren ja Geld. Die nehmen ja die ganze Zeit neues Funding auf, weil die ja Geld verbrennen bis zum geht nicht mehr.
Ja.
Also die im Operating machen die vielleicht Gewinn, aber die geben das ja alles für Forschung 20-fach wieder aus.
Okay, also erstmal, Geld wird nicht verbrannt, das hat einfach nur jemand anders. Ja? Also Geld ist nie weg, sondern es kriegt nur irgendwie anders. Das heißt,
Nvidia.
Ich wollte gerade sagen, man könnte also ChatGPT als riesen Umverteilungsbehörde betrachten. Also die sammeln sehr viel Geld ein und geben es wem anders. Ja. Aber das ist mir jetzt nochmal wichtig, nicht, dass es dann nachher heißt, OpenAI ist so unheimlich reich und Sam Altman macht sich die Taschen voll. Also der wird bestimmt auch gutes Gehalt verdienen und das soll er auch.
Der wird schon nicht schlecht leben, der Mann.
Richtig, das ist auch in Ordnung. Der wird auch deutlich mehr als 40 Stunden die Woche arbeiten und am Wochenende und feiertags wird er auch erreichbar sein und samstags und sonntags bestimmt auch in der Firma. Also der soll er sich alles einstecken, alles gut. Es ist jetzt aber nicht so, als wenn es das riesenreiche große Unternehmen ist. Das wollte ich
nur mal quasi gesagt haben. Gab übrigens jetzt auch Sam Altman Leaks. Ganz kurz am Rande erwähnt, wer das sehen will, einfach mal googeln, dass er halt, was Safety angeht, nicht so der Typ ist, der da wirklich Wert drauf legt, im Gegensatz zu Dario. Und dass er auch das ehemalige Safety-Team bei OpenAI quasi rausgeekelt hat. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass der wirklich alle rausgeekelt hat, dass die alle weg sind. Das waren all die Safety-Leute, die hat er quasi beseitigt. Und beim Release von GPT-4 Turbo hat er wohl auch gelogen, was die Safety-Hinweise angeht, um den Release voranzubringen. Ich finde es nicht so dramatisch, ganz ehrlich. Wir reden von GPT-4 Turbo, also ist jetzt noch keine Gefahr für die Menschheit. Aber wer das lesen möchte, einmal googeln, Sam Altman Leaks. Ich glaube, Peter Thiel war auch irgendwie ein bisschen mit drin verwickelt. könnt ihr euch einmal angucken.
Ja, und wo wir schon bei Leaks sind, also ne, ich sag mal veröffentlichte Daten, OpenAI will ein neues Open Source Model veröffentlichen und ruft dazu auf, sich zu bewerben. Und genau. Die Bewerbung vielleicht auch einfach mal annehmen. Also für alle, die sich mit AI auseinandersetzen, die programmieren, die Ideen haben, die Sachen umsetzen wollen, die Anforderungen an ein Open-Source-Model haben, einfach mal bewerben. Wir verlinken in die Shownotes, in Klammern, wir haben ja den gesammelten Link bei 9 Media, da sind die ganzen News. Für alle, die sich das letzte Woche angeguckt haben, den Linktree, die werden es ja gesehen haben, da einfach draufklicken, einfach mal einfach, ne? Und da werden wir auch letzten Endes den Link zur Bewerbung mit reinschmeißen.
Genau, machen wir. Also die wollen tatsächlich jetzt ein neues Open-Source-Modell releasen. Nicht nur ein Open-Source-Modell, sondern ein Reasoning-Modell. Also wahrscheinlich schon etwas, was DeepSeek R1 dann angreifen soll. Ich denke
oder
schon,
dass R2, schon mal vorausschauend
angreifen. Ja, ich denke schon, dass die DeepSeek R1-Performance übertreffen wollen. Alles andere würde mich wundern. Und die suchen gerade Leute, die da Feedback geben. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Aber Was
ist die Motivation? Nicht zu Close AI, ne? Dass die aber einmal sagen, wir machen was Öffentliches und bitte helft uns sozusagen mit Feedback. Ach so, ja, übrigens, helft uns mit Feedback. Ihr könnt dreimal raten, wer sich nicht mal weniger nach 12 Stunden da angemeldet hat.
Ich, natürlich.
Richtig, Fabian.
Also ich kann mir vorstellen, dass die das halt gerade auch machen, weil die Firma möglichst schnell durchpeitschen müssen in das For-Profit-Unternehmen. Da kommen wir später nochmal zu, neuer Investment-Deal.
Ja, lass OpenAI. Uns doch.
Das können wir jetzt auch gerne hingehen. Ich wollte
gerade sagen, lass uns doch jetzt direkt dann auch darauf eingehen, dass OpenAI, jetzt muss ich hier nur mal kurz scrollen.
40 Milliarden haben sie aufgenommen, also 40 Milliarden nochmal an Cash eingesammelt. Die neue Firmenbewertung ist 300 Milliarden US-Dollar. Es gibt aber einen Haken. Also erstmal, Hauptinvestor ist, wie schon vor, kann man sagen, 2 Monaten hier im Podcast berichtet, SoftBank. Die steuern von den 40 Milliarden 30 Milliarden dazu. Die restlichen 10 Milliarden kommen von verschiedenen anderen Investoren, die bis jetzt nicht genauer genannt sind. Aber jetzt, am Anfang kriegt OpenAI erstmal nur 10 Milliarden ausgezahlt. 7,5 Milliarden davon von SoftBank und 2,5 Milliarden von den anderen Investoren. Der Rest kommt erst Ende des Jahres. Und da gibt es einen Haken, einen gewaltigen Haken. Wenn OpenAI es nicht schafft, bis Ende des Jahres das Unternehmen in ein For-Profit umzuwandeln, bis jetzt gab es ja die Vereinbarung mit den Altinvestoren bis Ende 2026, jetzt also bis Ende 2025, dann reduziert SoftBank die Investitionssumme auf 20 Milliarden. Es ist nicht bekannt, ob die anderen Investoren, die 10 Milliarden dazu steuern, dann auch ihre Summe reduzieren. Also OpenAI könnte, wenn sie es nicht schaffen, die Company bis Ende des Jahres umzuwandeln, einen großen Teil des Geldes noch verlieren.
Also ich bin da auch gespannt, weil wir, also damit ist natürlich OpenAI jetzt ganz schön unter Druck, weil 10 Milliarden Dollar, das ist nicht wenig. Ja, wir reden ja nicht über Millionen, sondern über Milliarden. Und jetzt müssen wir auch dazu sagen, das hatten wir vor ein paar Wochen schon, dass ja Elon Musk und Sam Altman sich ja vor Gericht streiten werden, was die Thematik for Profit, Non-Profit, OpenAI, Closed AI letzten Endes angeht. Ja. Und in diesem Rechtsstreit hat man sich darauf geeinigt, ein beschleunigtes Verfahren zu machen. Und da wurde so angestrebt, irgendwas Herbst 25, also Herbst diesen Jahres. Das heißt noch lange nicht, dass der Rechtsstreit dann durch ist. Und dass auch alles gut geht. Jetzt könnte man eigentlich schon sagen, taktisch nicht so schlau von Sam, weil das Wissen wird jetzt Elon Musk haben und der wird das doch hundertprozentig nutzen und wird irgendwie versuchen, den Rechtsstreit jetzt noch bis ins erste Quartal 26 zu schieben.
Und ich glaube, wir haben da gerade den Grund gefunden, warum die jetzt ein Open-Source-Model machen, was wahrscheinlich auch State-of-the-Art sein wird. Einfach, weil die keine andere Wahl haben. Weil die können Elons Argumentation können die ja ganz einfach auskontern, indem die jetzt einfach ein State-of-the-Art-Model rausbringen, was Open-Source ist. In Klammern, Elon hat GROK 3 noch nicht veröffentlicht, Open-Source. Und
auch GROK
2 ich mein, nicht, was? GROK 2 auch noch nicht. GROK 2 auch noch nicht.
Ja. Genau.
GROK 1 bisher nur und GROK 1 übrigens in einem Zustand, wo es gar nicht einsetzbar ist. Das musst du noch selber custom anpassen, damit du es einsetzen kannst. Also ein bisschen so Wasser predigen, aber Wein trinken. Ich glaube, dass das schon ein Bestandteil davon ist, warum die jetzt eine Open Source Model machen, weil die sich ja hoffen, dass die dadurch vor Gericht viel bessere Chancen haben und die Umwandlung dann bis Ende des Jahres durchbekommen, was ja für die jetzt offensichtlich sehr, sehr wichtig ist.
Witzig. Sonst, also witzig deshalb, weil meistens am BR, wir sind ja jeden Tag irgendwie so ein bisschen im Austausch, aber dass wir jetzt quasi die Situation haben, dass wir in einem Podcast mal eine neue Idee haben, die wir sonst vorher noch nicht hatten oder noch nicht besprochen haben. Das hatten wir jetzt so auch noch nicht. Aber ich finde deinen Hinweis schlüssig. Könnte ich mir gut vorstellen.
Macht Sinn, ne? Auch das Timing, das jetzt so öffentlich zu spielen.
Ja.
Wer weiß, wie lange. Also eigentlich, es bleibt ja nichts unter Verschluss, dass der Deal mit SoftBank in Verhandlungen ist. Das wissen wir schon lange. Wahrscheinlich ist jetzt sehr, sehr aktuell die Sachen, die jetzt ausgearbeitet wurden. Und vielleicht haben die wirklich erst vor ein paar Tagen den Deal unterschrieben und machen jetzt schnell Nägel mit Köpfen, um das Open Source Model rauszubringen, um Feedback einzusammeln, damit die eben diesen Deal einhalten können. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Softbank Mastersun, dass der OpenAI unter Druck gesetzt haben wird, dass er gesagt hat, bis Ende 2025, sonst mache ich mit euch den Deal gar nicht. Und da wird Sam wahrscheinlich jetzt ein bisschen panisch sein. Und ja, jetzt müssen die das Open Source Modell schnellstmöglich rausbringen.
Ja, ich denke mal auch, das könnte gut passen. Und wo wir schon bei Open Source sind, es gibt, Moment, jetzt gefährliches Halbwissen. Ist Meta Mocha, spricht man das so aus?
Mocha? Ja,
Mocha. Soll doch Open Source werden, richtig?
Ja, so genau weiß man das noch gar nicht, weil es ist noch nicht wirklich veröffentlicht. Bis jetzt gibt es nur ein Research Paper. Und
aber es würde zum Meta passen. Also mein erster initialer Gedanke war, das wird Open Source sein. Würde auch zum Meta passen, weil die machen auch immer alles Open Source.
Ja, ich denke schon, dass das Open Source werden würde. Die Frage ist, ob Meta Mocha überhaupt ein Model wird oder ob es erstmal nur ein Research Paper bleibt und ein Konstrukt und dann, keine Ahnung, in Meta Llama übergeht oder so. Würde ja vielleicht auch Sinn machen, das so zu branden, obwohl Llama Large Language Model, keine Ahnung. Anyway, es ist auch kein Kernprojekt von Meta gewesen, sondern es ist quasi in einem Internship. Ich glaube, das kannst du frei übersetzen, so ungefähr mit Praktikum von Meta-Mitarbeitern entstanden und einen externen von der Waterloo University, meine ich. Und dafür ist es wirklich beeindruckend. Also was? Paper. Ja, es ist nicht nur das Paper, sondern du hast ja auch die Beispiele. Hast du die mal angeguckt, die ganzen
Videos? Nee, muss ich passen, habe ich ehrlicherweise nicht.
Perfekt. Ja. Ey, geht auf die Seite, ist auch auf 9.media in den Linktree, da könnt ihr euch das angucken. Alex, das ist wirklich beeindruckend. Du quasi, du lädst eine Audio hoch, wo gesprochen ein Gespräch ist, also entweder nur von dir, also nur von einer Person oder mit einer anderen Person noch. Der erkennt das dann quasi, die Audio, und dann gibst du als Text an, was das Video darstellen soll zu der Audio, ja? Beispielsweise, du lädst eine Audio hoch, wie ich hier quasi rede, und dann wäre meine Videoprompt quasi ein junger Mann, der vor einem Mikrofon redet und sich den Mund fusselig redet, während er einen Podcast aufnimmt oder irgendwie sowas. Dann würde er ein Video generieren, was halt auf den Text basiert und Lip-Sync und Emotionen basierend auf der Audio anpassen.
Muss ich mir auf jeden Fall mal geben. Als ich zu dir meinte, hast du dazu was, war ich gedanklich dabei, ob du das selber schon ausgetestet hast. Ich wusste nicht, dass es quasi schon Beispielvideos gibt.
Ja.
Muss ich mir auf jeden Fall noch geben. Was du aber noch mit in die Notizen reingeschrieben hast, ist, und das ist sehr beeindruckend, auch extreme Emotionen funktionieren. Ja. Also wie zum Beispiel eine Träne, die fließt. Und das ist natürlich auch gar nicht so einfach darzustellen, und das ist schon ziemlich, ziemlich cool, wenn das
funktioniert am Ende auch selbst funktioniert. Das ist echt sehr, sehr gut. Der Lip-Sync ist auch sehr, sehr gut. Die Videos an sich sind manchmal noch ein bisschen glitchy. Wir kennen ja alle Video-AI, das ist noch nicht perfekt. Aber an sich, das ist sehr, sehr, sehr vielversprechend, schon gerade, weil das wirkt so ein bisschen, als wäre das so nebenbei in 2 Wochen entstanden. Also die werden da bestimmt ordentlich nochmal forschen. Ich hoffe, dass Meta in die Richtung nochmal was macht. Das ist auch nicht als Meta-Release gekennzeichnet, ne? Es ist bisher nur als Projekt von Meta-Mitarbeitern und einen von der Waterloo University gekennzeichnet. Auch ein bisschen so, ja, wir haben das Paper jetzt mal rausgehauen und mal gucken, was passiert. Meta hat da auch offiziell noch nichts zu gepostet. Ich hoffe, dass die das verfolgen. Also
das würde sich
auf jeden Fall anbieten.
Das war bestimmt nur so eine Sidequest, und er hat halt so gedacht, ach, das wäre schon ganz cool. Und immer wenn er mal so freie Zeit hatte und Spaß hatte, hat er daran gearbeitet. Und dann ist halt einfach ein mega geiles Model oder eine Idee entstanden. Also guckt mal rein, guckt in die Shownotes. Meta Mocha, macht's besser als ich, und guckt euch die Beispielsvideos an.
Also man muss sagen, es sind 13 hochkarätige KI-Forscher, die das gemacht haben, und nicht einfach so irgendein Typ, der das nebenbei als Sidequest macht.
Aber ja. Meine Vorstellung finde ich cool.
Der Vibe ist schon so, aber wirklich beeindruckend. Anschauen, ich kann das beschreiben, wie ich es eben gemacht habe, aber seht es euch einfach mit euren Augen an. Link in den Shownotes unter dem 9.media-Link.
Macht auch am meisten Sinn, also gerade sich Videos oder ähnliches mal wirklich anzuschauen oder auch die Bilder. Was für mich nicht so viel Sinn macht, ist AI und Apple. Also die haben eine neue Idee, die ich tatsächlich grundsätzlich erstmal cool finde, da können wir jetzt gleich nochmal drauf eingehen. Aber ich finde es faszinierend, was für Zeitansätze die haben, weil Apple plant jetzt einen AI-Doktor als Teil von Apple Health in iOS 19.4. 19.4 wird irgendwo so Frühling 26 erwartet. Also in einem Jahr. Und wir haben alleine in diesem Jahr Fortschritte gesehen bei den AI-Unternehmen, die wirklich überragend sind, die alles in den Schatten gestellt haben, was wir mit AI kannten. Und Apple hat nichts mit AI, was gut ist. Also nichts Eigenes. Und jetzt haben die was geplant, was vielleicht cool werden könnte. Aber wollen sie jetzt noch ein Jahr lang Zeit lassen. Ja. Ja. Bis sie das auf den Markt gebracht haben, dann, ich weiß nicht, was es dann alles für AI-Strukturen gibt, aber dann brauchen sie es wahrscheinlich gar nicht mehr in den Markt werfen.
Ja, also vor allem, was soll das genau sein? Also bis jetzt wird gesprochen von AI-Doktor, der in der Apple Health-App ist. Ja, und dann wird ein bisschen davon geredet, dass der Agent ja gerade trainiert wird und man will das jetzt nächstes Jahr veröffentlichen. Bis jetzt offiziell von Apple ist noch gar nichts. Das ist ein Informant quasi, der das mitgeteilt hat. An Bloomberg müsste das sein, die Primärquelle.
Ja, wird als Insider ja auch, ne?
Ja, als Insider. Also, ja.
Verkauft sich gut, wenn du schreibst Insider, aber das ist zumindest das, was in den News steht.
Also das, was ich befürchte, ist, dass es einfach ein AI-Assistant ist und den kannst du dann ausfragen, was jetzt die Daten in deinem Apple 11 sind. Dann fragst du, keine Ahnung, wie war gestern mein Herzschlag, dann sagt er dir das.
Das wäre schwach. Ich glaube schon, oder so ist ja zumindest der Plan, dass es vielleicht...
Und wahrscheinlich basiert das noch irgendwie auf OpenAI oder sowas.
Das hoffe ich jetzt nicht. Aber ich glaube schon, und so meine ich das auch irgendwo gelesen zu haben, dass man halt schon sagt, dass AI wie wollen wir es denn, der AI-Doktor, so soll es ja heißen gegebenenfalls, auf deine Health-Daten zugreift, in Klammern, wenn du das nutzt. Und er soll dann schon auch sagen, keine Ahnung, es wäre besser, wenn du mal wieder laufen gehst, es wäre besser, wenn du früh ins Bett gehst, es wäre besser, wenn du irgendwie anders schläfst, guck dir abends keine Videos bei X an, lies nicht so viel zu AI, was auch immer, damit man gesünder ist. Also ich glaube, die Intention ist schon dahinter. Ich traue Apple nur einfach nicht zu, das umzusetzen. Wir haben aus Apples Schmiede, sage ich mal, in meiner Perspektive keine Innovation mehr erlebt. Die haben gute Endgeräte, die haben wahnsinnig gute Chips. Das läuft alles gut miteinander. Also die Symbiose zwischen MacBook, iPad, Handy, also iPhone, das ist alles ein Traum, wirklich, ne? Aber die Software dahinter fängt an zu hinken.
Der müsste, damit es wirklich sinnvoll ist, müsste der erkennen, Trends erkennen, keine Ahnung, du hast irgendwie jetzt zunehmend einen schlechteren Herzschlag, du hast, keine Ahnung.
Das kann Apple Health aber schon, deswegen glaube ich, könnte der AI-Doktor ganz gut werden, also ich nutze das und wenn du jetzt zum Beispiel regelmäßiger laufen gehst, ja, die Daten sind schon nicht schlecht aufgenommen und wenn du jetzt zum Beispiel regelmäßig laufen gehst, dann kannst du dir auch, mir fällt gerade nicht ein, wie der Name heißt, aber dir die Lungenfunktion sozusagen oder die Herzfunktion, das kannst du dir schon alles anzeigen lassen und auch mit Entwicklung und mit Trends und was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht, also das kannst du dir schon alles anzeigen lassen.
Macht für mich keinen Sinn. Also macht für mich keinen Sinn, weil dafür brauche ich keinen AI-Doktor. Die App kann mir das auch so sagen. Wenn ich möchte, dass es mit AI ist, dann will ich, dass mein ChatGPT, mein Hauptassistent, dass der darauf Zugriff hat und dass der mir das sagt. Weil ich sowieso jeden Tag
irgendwann wollen.
Mit denen telefoniere. Da brauche ich keinen AI-Doktor von Apple Health zu. Also für mich ist das Konzept so, ich frage mich, was ist überhaupt das Konzept? Brauche ich das? Dann wäre es interessant, wenn das vielleicht ein eigenes Apple-Model ist. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wahrscheinlich ist das auf OpenAI aufsetzend. Und dann frage ich mich, wo ist so ein bisschen der Sinn? Weil jetzt, ich kann auch so einen Text generieren lassen und sagen, ey, Alex, ja, du musst jetzt aber mal ein bisschen aufpassen. Deine Herzfrequenz, die ist jetzt schon seit einer Woche nicht mehr vernünftig.
Also, da hast du ja auch recht. Und ich wollte jetzt gerade kurz für Apple positiv dastehen, aber wir sprechen da eine Meinung, wir haben auch schon 100-mal drüber gesprochen, Apple schafft sich gerade ab, weil die sich zu sehr auf ihr Standardgeschäft verlassen und nichts Neues an den Markt bringen, nicht innovativ sind, nichts entwickeln, also zumindest nichts, was irgendwie veröffentlicht wird, was elementar ist. Und du sprichst mir grundsätzlich auch aus der Seele, ich weiß nicht, seit wie vielen Monaten ich davon schwärme, einen vernünftigen, smarten Speaker zu haben, der mit allen Sachen gekoppelt ist, der mit meiner Rewe-Abhol- und Lieferdienst-App gekoppelt ist, der vielleicht mit meinen Social-Media-Kanälen gekoppelt ist, der mit meinem E-Mail gekoppelt ist, mit meinem Kalender, mit meinen Erinnerungen und der aber auch auf unfassbar hohem Niveau, also auch smart, alles miteinander verknüpft, der dann auch vielleicht sagt, hier ist eine neue E-Mail, aber das ist die von Todoist, die können wir streichen, weil die Infos von Todoist gebe ich dir, die Mail ist automatisch gelöscht. Und dann komme ich morgens runter und sage, guten Morgen, Kira, und der sagt, ey, Kaffee läuft jetzt, weil er mit meinem Miele-Gerät verbunden ist, ich weiß, wie du deinen Kaffee trinkst, du hast nämlich schlecht geschlafen, heute kriegst du einen doppelten, geh mal in Ruhe duschen, komm gleich wieder, und dann gebe ich dir die Infos von der To-Do-List. Also, weißt du, so, das wäre so das Konzept, wo ich sage, das wäre halt geil, wenn wir da irgendwie mal perspektivisch hinkommen.
Apple würde dir das nicht bringen. Ich sage dir, Google wird dir das bringen.
Google könnte mir das bringen.
Im Google-Ecosystem wirst du das in ein, zwei Jahren haben.
Ich hoffe. Und dann werde ich mir das auch holen und dann stelle ich auch alles um. Was mir das aber nochmal sehr deutlich zeigt, also erzähl erst.
Nee, ich wollte gerade sagen, wolltest du nur was zu dem Thema sagen? Ich wollte
jetzt eine ganz schöne kurz, Überleitung machen. Also merk sie dir. Was mir das nochmal zeigt, ist, wie wichtig es ist, dass in Zukunft ein funktionierendes Ökosystem ganzheitlich etabliert wird. Apple hatte mal die Chance und verspielt sie gerade so ein bisschen, ein ganzheitliches Ökosystem zu haben. Und damit meine ich einen smarten Speaker, Handy, MacBook, von mir aus aber auch die Lampen, die ich zu Hause habe. Ich habe jetzt hier Philips Hue-Lampen, wenn die von Apple perspektivisch quasi gekommen wären. Dann von mir aus noch, weiß nicht, ein Kamerasystem, vielleicht Küchengeräte, einen Elektroroller, sodass das alles miteinander kombiniert ist. Und das macht China ja auch so ein bisschen vor. Ja, Xiaomi als Beispiel, die haben Autos, die haben Apps, die haben Handys, die haben Roller, die haben Kameras und alles ist miteinander gekoppelt. Der Roller kommuniziert mit dem Handy, der kann aber auch mit dem Auto kommunizieren und so weiter und so fort. Und wenn du dieses Ökosystem mit einem richtig guten AI-Agent oder mit einer richtig guten AI einfach, nicht Agent, sondern einfach nur AI koppelst und der kann auf dieses Ökosystem zugreifen und dir zuarbeiten, dann wird das ein geiles Konstrukt.
Hat natürlich auch Gefahren. Also ich würde mir ja schon eher wünschen, dass, also nein, jetzt nicht die Gefahren aus dem Sinn, oh, schlimme AI, sondern ich würde mir halt schon eher wünschen, dass du deine Philips Hue-Lampe, dass du die mit Google koppeln kannst.
Geht ja. Weil, also ich kann sie auch mit Apple koppeln. Das ist halt nur scheiße.
Nein, dass es aber vernünftig funktioniert im AI-Agent-System.
Das wäre schön.
Weil ich glaube, es wäre nicht gut, wenn Google am Ende alles nur noch herstellt. Weil dann würden die genauso wie die jetzt in Search die Marktmacht ausnutzen und alle platt machen, würden die das dann auch machen im AI-Agent-System. Und ich glaube, wir sehen ja gerade auch die ersten Züge, wenn wir das mal böse ausdrücken wollen, weil Google DeepMind möchte jetzt weniger AI-Research veröffentlichen. Also Google DeepMind ist ja die, man kann sagen, das AI-Forschungslabor von Google. Und die haben massenweise wirklich wichtige Paper veröffentlicht, wirklich wichtige Forschungsergebnisse, was Generative AI, aber auch Robotics angeht. Das beste Beispiel dafür ist 2017 das Transformer Paper. Ihr müsst euch das so vorstellen, das war ein Meilenstein. Jede Generative AI, die wir heute haben, 95%, jedes Large Language Model eigentlich, außer ein paar Experimente, die lange noch nicht an die Leistung rankommen, wie die Transformer basiert gerade auf Transformer. Also Google hat quasi gerade damals den Grundstein dafür geliefert, Google DeepMind mit diesem Paper. Ohne das würden wir wahrscheinlich jetzt hier gerade nicht sitzen, Alex. Das muss man schon so sagen.
Ist so, ja. Und ich verstehe den Schachzug von Google auch ein Stück weit. Ich meine, andere machen es jetzt ja am Ende des Tages auch nicht. Also, dass sie jetzt halt hingehen und sagen, unsere DeepMind-Schmiede, unsere Forschungslabor forscht weiter, aber veröffentlicht nicht mehr so viel. Ist natürlich ein Stück weit schade, weil die Veröffentlichungen schon gut waren. Es ist von Google ein ungewohnt smarter Schachzug, weil die häufig da irgendwie nicht so super waren, aber was man zu Google vielleicht mal ganz kurz sagen muss, weil wir auch oft geschimpft haben, deren DeepMind Research Labor, nenne ich es jetzt mal, war schon immer wirklich richtig gut.
Ja, der Tenor war ja eigentlich immer, den wir beide so hatten, zwischen uns, ey, Google DeepMind, eigentlich was Forschungsarbeit geht, teilweise sogar schon länger vorne, auch gegenüber OpenAI, aber Google kriegt das einfach nicht vernünftig in ein Produkt gepackt. Das war immer so das Ding, was sich ja gerade ein bisschen ändert. Und ja, am Ende, es hat sich ein Google DeepMind Researcher an die Financial Times gewandt und das ausgepackt und da wurden halt solche Sachen gesagt wie, ja, wirklich strategisch wichtige Paper, die sollen jetzt mindestens 6 Monate erstmal unter einem Embargo gestellt werden, bevor die öffentlich publiziert werden. Und er kann sich auch nicht vorstellen, dieser Researcher, dass wenn die heute nochmal ein Paper hätten, wie damals das Transformer-Paper, dass Google das überhaupt veröffentlichen würde. Also das ist schon ein Paradigmenwechsel. Ich denke mal, Google wird sich echt in den Arsch beißen. Die werden sich sagen, was haben wir da 2017 für eine Scheiße gebaut? Warum haben wir das veröffentlicht? Weil es gibt ja eigentlich nur 2 Realitäten ohne das Transformer-Paper. Entweder Google wäre gerade im AI-Race alleine an der Spitze, meilenweit entfernt, oder Google hätte nichts gemacht in AI, andere wären auch noch lange nicht so weit, es gäbe kein ChatGPT und
deren
Google
Markt
würde jetzt wäre noch da. Ja, Google würde noch 5 Jahre lang schön die Google-Such-Ads einkassieren, ohne dass irgendeine Gefahr da ist.
Und Letzteres also, wäre passiert und deswegen bin ich total dankbar, ja, dass sie den Fehler gemacht haben, das zu veröffentlichen.
Denke ja, ich auch, denke ich auch, aber auch verständlich, dass die jetzt sagen, wir machen es nicht mehr, weil ganz ehrlich, der große Competitor ist OpenAI und OpenAI ist heutzutage Closed AI und veröffentlicht fast gar keine Forschung mehr. Ab und zu mal ein bisschen, ja, wir haben jetzt hier, was Sicherheit angeht, Reasoning rausgefunden, dass man die Modelle doch freier lassen sollte, weil sonst könnten die ja Behavior entwickeln, die wir Menschen gar nicht sehen. Okay, aber am Ende ist es auch nichts Entscheidendes. Und das ist bei Anthropic genauso. Ja. Das Einzige, was Anthropic veröffentlicht, ist eigentlich auch nur Safety-related und nicht Innovation.
Ja, total. Von daher, ich kann den Schachzug auch verstehen. Finde den jetzt auch ehrlicherweise nicht dramatisch. Also es ist jetzt völlig
legitim.
Genau, sehe ich genauso. Musste aber auch jetzt, also generell musste ich sehr schmunzeln, weil du hattest mir geschrieben, so, oh mein Gott, die News muss unbedingt noch mit in die Folge. Und dann hast du geschrieben, auf keinen Fall ist ein April-Scherz.
Und dann kam so ein paar Minuten später, ist doch kein April-Scherz, das muss mit in die Folge.
Also weißt du, was ich erst gelesen hatte, wo ich gesagt habe, das ist ein April-Scherz? Nee. Ich hatte erst gelesen, dass Google DeepMind jetzt die Forschung einstellt, weil Google jetzt so weit vorne ist und den Wettbewerb offen halten will. Also das konnte ich mir ja wirklich nicht vorstellen. Ja.
Nee, aber das zeigt nochmal, wie schwer es heute die Folge gemacht hat, vorzubereiten, weil so vieles, was heute irgendwie noch publiziert wurde, da musste man so vorsichtig sein. Ich rede nur von, Text-to-Bark oder Text-to-Miau.
Alle ja, auf sein LinkedIn schauen, das will er jetzt bewerben.
Ja, genau, richtig, ja. Also da gibt es einfach nur, also wir mussten heute ein bisschen aufpassen.
Ist auch in den Shownotes sein LinkedIn einmal verlinkt.
Danke, da sage ich nicht nein zu. Was heute aber kein April-Scherz ist, ist die Auswertung von dir zu Google Gemini 2. Pro.
2.5 Pro.
Genau.
Habe ich das nicht gesagt? Nee, 2. Pro hast du gesagt.
Ah, okay.
6. Es ist noch die Experimental Version, also das macht es fast noch beeindruckender. Es soll jetzt aber bald auch die Stable Version, also die normale Version, released werden und dann auch was kosten. Aktuell ist es komplett free über Google AI Studio und so wie du mir geschickt hast, mittlerweile auch in der Gemini App. Und ich habe mir das mal angeguckt.
Cursor App. Fabian.
Nee, in Cursor auch, aber in Gemini auch. Das ist auch schon in Gemini verfügbar. In Gemini
stimmt, App. Ja, das war der X-Beitrag. Ja.
Genau. Auf Cursor gehe ich gleich auch nochmal ein. Da ist sogar noch eine extra Version drin, namens Gemini 2.5 Pro Max. Scheinen die wohl auch einen Deal mit Google zu haben. Das kommt aber am Schluss. Ich habe mir das mal angeguckt, weil ich habe gesehen auf X-Posts, die gesagt haben, ey, wir haben hier was Fundamentales, wir haben hier wirklich wahrscheinlich das neue beste AI-Model. Und ich bin ja ein Verfechter von O1 Pro, das weißt du ja. Ich habe es immer verteidigt, auch auf X, Leute, die rumgeheult haben, das kostet $600 pro 1 Million Output-Tokens. Ich habe gesagt, nein, das ist gerechtfertigt, manche Tasks kannst du nur mit O1 Pro machen, heul doch nicht rum. Jetzt wurde ich ganz Besseren belehrt. Also, ich habe mir mal Gemini 2.5 angeschaut in der Pro-Version und es liegen OpenAI O1 Pro in 4 Tasks einmal antreten lassen. Und das Ergebnis ist, dass es O1 Pro wirklich pulverisiert hat. Der erste Task ist ein Task, den ich tatsächlich in der Softwareentwicklung mal hatte vor ein paar Monaten. Am Ende, es ist eine riesige Liste voller Bildbeschreibungen und Bildlinks, und die mussten quasi zusammengefügt werden. Das ist einfach so entstanden, dass wir diese ganzen Bildlinks hatten und zu jedem gehörte eine Beschreibung und Alex hat die Beschreibung alle in ein Dokument gepackt, weil er die mit AI schreiben lassen hatten und wir mussten die irgendwie in einem Code zusammenfügen. Und ich habe dann einmal diesen Task O1 Pro machen lassen und Gemini 2.2.5 Pro und auch alle anderen Models, die ich je getestet habe, und keines hat es je geschafft, außer O1 Pro, das muss man dazu erwähnen. Und ja, Gemini 2.5 Pro hat O1 Pro da wirklich outsmartet. Es hat einen Weg gesehen, den ich nicht gesehen habe, den O1 Pro auch nicht gesehen habe, wodurch man diesen Task dynamisch darstellen konnte, wodurch man deutlich die Wartbarkeit verbessert hat. Und da habe ich, ich habe immer gegeben von 0 bis 10 Punkte und in diesem Fall habe ich dann 9 Punkte gegeben und O1 Pro hat 8 Punkte von mir bekommen, weil es trotzdem noch ein sehr gutes Ergebnis ist, weil kein anderes AI-Model außer die beiden diesen Task hier gelöst haben.
Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass es den Task nicht nur besser gelöst hat, sondern auch schneller.
Ja,
und das genau. Ist ja auch das noch zusätzlich auch noch beeindruckend.
Wichtig. Das ist auch noch ganz wichtig. Es hat weniger als die Hälfte der Zeit gebraucht. Also O1 Pro hat über 6 Minuten gebraucht und Gemini 2.5 Pro hat 3 Minuten gebraucht. Also das ist sehr beeindruckend.
Und was ich dabei, also bevor du jetzt noch weiter auf die Benchmark eingehst, was ich dabei aber auch noch sehr beeindruckend finde, ist, dass O1 Pro derzeit halt nur im Pro-Abo von Anthropic, von OpenAI verfügbar ist. Das kostet halt $200 im Monat. Ja. Und Gemini 2.5 Pro ist derzeit, zumindest in der Experimental Version,
gratis,
kostenlos,
gratis, für jeden genau. Verfügbar. Sowohl in der Gemini-App als auch im Google AI Studio.
Und da muss man jetzt halt sagen, $200 versus 0. Und die $0 schlägt das Ergebnis und die Leistung von dem $200-Model. Das ist halt schon wirklich beeindruckend.
Ja. Was API-Pricing angeht, wird es wahrscheinlich noch ein größerer Unterschied sein. Wir wissen leider das API-Pricing von Gemini 2.5 Pro nicht. Das werden wir, aber ich geh davon aus, wir werden das wahrscheinlich in einer Woche wissen, dann werden wir das nochmal ansprechen. Was dieser erste Task überhaupt getestet hat, ist eigentlich, wie das Model mit sehr, sehr viel komplexen Input klarkommt, weil das ein sehr, sehr langer Code war und ja, ungefähr so 2000 Zeilen-Code musste die AI verarbeiten. Ich glaube, das war in eine PDF gepackt, war das irgendwie 5 Seiten oder so und beide haben das sehr gut hinbekommen, Gemini noch mal besser und das zeigt einfach, dass es mit viel Kontext sehr, sehr gut klarkommen kann und man vielleicht sogar die 1 Million Input-Token Kontext, die es hat, verwenden kann, sinnvoll. Was ja immer so ein Problem ist. LLMs haben leider immer das Problem, dass je mehr Kontext es wird, desto schlechter kommen die damit klar. So, jetzt der zweite Task, der ist ein bisschen greifbarer für euch, keine Sorge. Da habe ich einfach eine Landingpage bauen lassen, also quasi eine Website. Und da tun sich LLMs ja auch immer sehr schwer. Da war O1 Pro auch immer eines der besten. Also das ist eine einfach in einer Prompt wollte ich eine HTML-Datei haben mit Plain JS, mit Inline CSS drin und halt HTML. Und da war das Ergebnis von Gemini 2.5 Pro auch deutlich besser als das von O1 Pro. Da habe ich 7 Punkte für Gemini 2.5 Pro gegeben und für O1 Pro 5 Punkte. Task 3 war der Taschenrechner. Den hatten wir damals schon bei Quen. Kannst du dich noch erinnern, Alex?
Ja.
Der wurde von Gemini 2.5 Pro wirklich fast perfekt umgesetzt. Der sah top aus, das sah aus wie der iOS war das,
ja,
ne? Wie der iOS-Taschenrechner, ja. Und sah top-notch aus, funktionierte 100%, also er hat sogar eingebaut, dass du, keine Ahnung, dass du das Additionszeichen oder das Minuszeichen nicht mehrfach verwenden kannst, damit es keine Fehler gibt. Und daran hat O1 Pro in diesem Fall nicht gedacht. Also da konntest du Fehler produzieren. Und dazu sah es auch noch deutlich schlechter aus vom Design. Deswegen O1 Pro da auch wieder unterlegen. Gemini 2.5 Pro hat da 9,5 Punkte von mir bekommen. O1 Pro 7 Punkte. Test 3 war der Minecraft-Task. FreeGS ist ja gerade im Hype, im Vibe-Coding-Hype. Und da habe ich einfach gesagt, mach mir einen Minecraft-Clone, alles in einer HTML-Datei, arbeite mit Free.js.
In einem Shot, muss man vielleicht
in einem, sagen, genau, ne? First Shot. Und Gemini 2.5 Pro hat mir sofort einen spielbaren, wirklich guten Basic-Minecraft-Clone geliefert. Der war jetzt keine, also war jetzt kein fertiges Spiel, aber du konntest Blöcke abbauen, du könntest Blöcke platzieren, du hattest eine Landschaft. Das war echt gut, hat funktioniert, hat von mir 8 Punkte bekommen. Ovon Pro dagegen hat es nicht zum Laufen bekommen. Ich habe dann sogar einen zweiten Shot nochmal Ovon Pro gegeben, hat er auch nicht hinbekommen. Ich habe auch Gemini nochmal einen zweiten Shot, da hat er es genauso geschafft wie beim ersten Mal. Ovon Pro hat diesen Task nicht geschafft, weil er es nicht hinbekommen hat, Free.js richtig einzubinden, so dass es funktioniert, so dass es keine Fehler gibt. Da muss ich knallhart sein, da gibt es 0 Punkte. Also 8-0 in diesem Task für Gemini 2.5 Pro.
Da muss man quasi sagen, für dich ein neuer Stern am Himmel, also dein bisheriger Schatz und Liebling Ovon Pro wurde jetzt abgelöst und das auch noch von Google. Wir haben über Google immer gerne geschimpft, aber man muss einfach mal sagen, Google hat da wirklich ein richtig geiles Model, das klingt auch so falsch, aber ich denke, jeder weiß, was ich meine, hat ein geiles Model mit an den Start
gebracht. Richtig geiles LLM-Release.
LLM klingt besser. Google Gemini 2.5 Pro ist unfassbar gut und das vor allem, wie gesagt, auch derzeit kostenlos testbar. Ich weiß nicht, Fabian, können wir deine Benchmark, also ich meine, das ist alles noch nicht ausgereift, ich weiß, aber können wir das, was du gemacht hast, einfach zur Verfügung stellen? Ist
einfach in den Shownotes. Ich kann auch die Landing-Pages kann ich auch noch dazu packen. Ich kann aber zum Beispiel die Big Image Array Prompt, die kann ich nicht dazu packen, weil das ja Teil unserer Software ist.
Ja, das ist nicht. Klar, das macht keinen Sinn.
Aber alles, was möglich ist, packe ich dazu, packe ich mit in den 9-Punkt-Media-Link. Es gab auch noch einen 4-Task, ganz kurz, geht jetzt ganz schnell. Da habe ich einfach eine simple AI-Chatbot-Web-App einmal erstellen lassen, dass du einfach über Open Router auch laufend damit chatten kannst. Hat bei beiden sehr gut funktioniert. Das Design war aber bei Gemini 2.5 Pro wieder viel besser. Und der hat noch eingebaut, dass man einen eigenen API-Key mit übergeben kann. Von daher da auch der klare Sieger Gemini 2.5 Pro 9 Punkte von mir bekommen, Ovon Pro 8 Punkte bekommen. Am Ende ist das Endergebnis 42,5 Punkte für Gemini 2.5 Pro und tatsächlich nur Ovon Pro hat nur wie viel? 28 Punkte bekommen.
Man muss
und damit der klare Sieger Gemini.
Man muss jetzt aber an der Stelle vielleicht einfach mal dazu sagen, dass die Punktvergabe oder generell alles das, was du gemacht hast, der direkte Vergleich war Google Gemini und Ovon Pro. Das heißt, du hast die beiden Models gegenübergestellt, weil bis dato, also bis zu dem Test heute, war ja Ovon Pro zumindest für dich top-notch und nicht zu schlagen in quasi allen Bereichen. Und das wurde jetzt zum ersten Mal abgelöst und deswegen hast du die beiden gegenübergestellt, was nichts daran ändert, dass Google Ovon Pro nicht nach wie vor ein sehr starkes Model ist.
Ja, genau. Es ist das zweitbeste Model auf dieser Welt. Also das kann man schon so sagen.
Nach dem Google Gemini 2.5 Pro.
Aber umso bemerkenswerter, dass in all diesen 5 Tasks, und ich habe auch noch andere Tasks privat probiert, Gemini 2.5 Pro, OpenAI, Ovon Pro komplett vernichtet hat. Also es war ja in keinem Task unterlegen und teilweise wirklich richtig outsmartet. Also das, was Google hier veröffentlicht, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Yes, definitiv. Schaut es euch an, schaut in die Shownotes und gönnt euch das wirklich, das ist beeindruckend, das macht Spaß, das macht Laune für alle die auch mal größere Tasks haben oder vielleicht auch einfach mal größere eigene Aufgaben haben, für die man vielleicht auch mal einen neuen Ansatz haben möchte. Vielleicht steht man schon seit Ewigkeiten vor einer Herausforderung und weiß nicht, wie man sie angehen soll. Wirft sie einfach in Google Gemini 2.5 Pro und ihr werdet alternative Vorschläge bekommen, bin ich mir sicher.
Ich habe es auch mit Gerd, also mit Cursor, wir nennen ihn immer Gerd, auch einmal getestet, die Max-Version. weil die haben noch so ein Gemini 2.5 Pro Max Feature. Wahrscheinlich irgendein Custom Deal mit Google. Das funktioniert auch richtig, richtig gut. Also das Ding ist auch im Programmieren wirklich richtig gut. Ich würde auch sagen, hat besseres Kontextverständnis auch in Cursor als Claude 3.5 Sonnet und Claude 3.7 Sonnet. Wahrscheinlich da jetzt auch das beste Model. Was halt nur ist, es nutzt die Tools noch nicht so ausgiebig wie Anthropic. Ich denke mal, weil es gar kein Tool-Use hat, es unterstützt wahrscheinlich kein MCP, worauf Cursor am Ende basiert. Das vielleicht reicht Google das noch nach, stecken wir nicht drin. Es funktioniert trotzdem sehr gut, nur du musst dann, also er macht dann meistens eher einen Task und sagt dann, ja, wir müssen das und das noch ändern. Dann muss er halt nochmal schreiben, ja, bitte ändere das jetzt auch. Aber es funktioniert wirklich gut. Also ich bin sehr, sehr beeindruckt von dem, was Google hier released hat. Man muss dazu auch noch erwähnen, das haben wir jetzt gar nicht in unserem Dokument stehen, Google hat zusätzlich auch noch in die Google-Suche integriert jetzt die AI-Antworten. Also wenn du jetzt was googelst, dann gibt dir in den meisten Fällen Google direkt über Gemini AI die Antwort, auch richtig gut integriert in die Google-Suche. Ich bin davon auch sehr begeistert, weil die Antworten sehr, sehr gut funktionieren. Meines Erachtens jetzt auch die beste Suchmaschine, die beste AI-Suchmaschine funktioniert für mich deutlich schneller und besser als ChatGPT und Perplexity. Ja. Also Google ist in allen Belangen vielleicht gerade vorne.
Die sind gerade am Kommen und die Suche, die gab es in den Staaten ja schon länger, jetzt auch für euch verfügbar. Testet's ja. Also. Ich würde an der Stelle jetzt aber mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut in die Shownotes, folgt uns, gibt uns Feedback, redet über uns. Wir freuen uns darüber riesig und ich würde mal sagen, bis später, Peter.
Bis später, Peter.
Ach so, und natürlich an dich, Fabian, bevor das jetzt untergeht. Ich binde das jetzt hier so hart ab. Ich danke natürlich für die Folge. Hat wie immer Spaß gemacht. Und jetzt müssen wir aber los. Also, macht's gut.
Ciao, ciao.
Welcome to A Couch. Take a seat, delight. Where tech meets comfort in the soft glow light. Relax, unwind, let your mind